Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ja, also das Schöne ist, als ich mit Christoph gesprochen habe darüber, was wir heute hier im Gottesdienst vielleicht machen, da waren wir uns ganz schnell einig. Mein erstes Angebot war, ich würde gern was übers Beten machen und seine Reaktion war, oh, das passt prima. Da haben wir dieses Jahr eine Reihe zu gehabt, deswegen habt ihr gerade den Clip gesehen, ganz hier. So hätte ich meine Predigt auch überschreiben können. Ich habe es aber einfach mal genannt, Beten lernen. Das möchte ich euch erklären. Ihr kennt vielleicht das Gebetshaus in Augsburg. Da findet jetzt im Januar wieder die Mehrkonferenz statt. Da werden 10.000 oder mehr Leute erwartet und ich gehe davon aus, das Ding wird wieder rappelvoll sein, weil die Leute einfach Sehnsucht nach Gebet haben, Sehnsucht, ja, Gott zu begegnen. Dann habe ich gelesen, die Gebetsinitiative amen.de, kann man im Internet sich angucken. Das funktioniert so, dass wenn man irgendwie ein Gebetsanliegen hat und sucht Unterstützung und hat jetzt vielleicht relativ wenig Freunde, dann kann man sich dort melden und dann gibt es da 14.000 Leute, die für einen beten. Also ich finde das unglaublich toll und es haben tatsächlich schon 5 Millionen Menschen in Anspruch genommen. Und so lange gibt es diese Initiative noch gar nicht. Auch eine ganz tolle Sache. Also man merkt, es gibt so eine Sehnsucht nach Gebet, auch in unserem Land. Und vielleicht bist du ja heute Morgen auch hier und hast vielleicht auch so Lust. Also ja, ich würde auch gern mal wieder so eine ganz tolle Gebetserfahrung machen. Ich würde gern mal beten lernen. Und dann möchte ich dich gerne mitnehmen auf eine kleine Reise heute. Denn das Erstaunliche ist, als Jesus mit seinen 12 Jüngern damals 3,5 Jahre unterwegs war, da kam es auch zu dieser Situation, dass die Jünger irgendwann zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, Herr, lehr uns beten. Das heißt, die Jünger haben diese Sehnsucht auch auf dem Herzen gehabt und das schauen wir uns jetzt mal an. Ah, ich sollte das einschalten, dann geht das besser. Hervorragend. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehr uns beten, so wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Ja, ich finde, dass diese Bibelstelle etwas ganz Besonderes ist. Denn das ist tatsächlich das einzige Mal, dass die Jünger zu Jesus gehen und ihn bitten, sie etwas zu lehren. Also ich zumindest finde das bemerkenswert, denn wenn ich damals einer der Jünger gewesen wäre, ich hätte, glaube ich, ganz viele Fragen gestellt. Ich hätte gerne bei Jesus gelernt, Brot zu vermehren oder auf dem Wasser zu gehen oder Kranke zu heilen. Aber es gibt keine einzige Stelle, wo die Jünger Jesus bitten, ihnen beizubringen, wie man Kranke heilt oder auf dem Wasser geht oder Brot vermehrt. Wirklich das einzige Mal, dass die Jünger etwas von Jesus lernen wollen, ist, als sie sehen und hören, wie Jesus betet. Das hat sie fasziniert. Als ich mit 14 Jahren zum Glauben an Jesus fand, hat mich etwas ganz Ähnliches bewegt. Ich kam in den Jugendkreis meiner Gemeinde, wo die meisten einige Jahre älter waren als ich, und ich fand das total faszinierend, wie die miteinander gebetet haben. Ich wollte ja auch gerne mitbeten, aber dazu fehlte mir der Mut. Ich habe keinen einzigen Ton herausbekommen, viele Wochen und Monate nicht. Dann habe ich angefangen, den Gottesdienst regelmäßig zu besuchen. Auch da gab es Gebetsangebote, Gebetsgemeinschaften und Ähnliches, aber ich habe da nie mitgemacht. Dann haben mich ein paar Freunde in ihren Hauskreis eingeladen und natürlich wurde da am Ende gebetet, erst ohne mich. Aber irgendwann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe mein erstes lautes Gebet mitgesprochen. Der Bann war gebrochen. Und einen ähnlichen Mauerdurchbruch hatte ich dann später beim Beten im Jugendkreis und noch viel später dann in einem Gottesdienst in der Gemeinde. Ich kann heute sagen, ich habe das Beten gelernt. Manchmal mühevoll, manchmal auch ganz euphorisch, aber ich durfte es im Laufe der Jahre mit Gottes Hilfe lernen. Mit 18 Jahren habe ich teilweise 2 Stunden pro Tag gebetet. Es war mir einfach eine Freude, Jesus diese 10% meiner Zeit zu schenken. Und ich war auch nicht der Einzige, der so gelebt hat. Wir haben uns im Hauskreis damals gegenseitig dazu ermutigt. Diese Zeit hat uns im Glauben unheimlich viel gebracht. Und so stehe ich heute hier vor euch und kann euch da wirklich nur Mut zu machen. Beten kann und muss man lernen. So antwortet Jesus auf die Bitte seiner Jünger, das Beten zu lehren, mit 2 Dingen. Er sagt erstens, geh in deine Kammer, wo du allein mit deinem Gott sein kannst. Und zweitens, bete wie im Vater unser. Also lerne, dass es nicht nur um dich und deine Probleme geht, sondern vor allem um Gott und sein Reich. Diesen 2 Dingen gehen Christen seit 2000 Jahren nach und wir wollen dem heute etwas nachspüren. Denn um in der Nachfolge zu wachsen, müssen wir das Beten irgendwann anfangen zu lernen. Also steigen wir ein in den ersten Punkt, geh in deine Kammer. Jesus sagt, wenn du beten willst, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ich habe dieses Bild hier ganz bewusst ausgesucht, denn ich glaube, was es bedeutet, in seine Kammer zu gehen und beten zu lernen, das kann man in einem Kloster nachvollziehen. Die Mönche beten fast 24 Stunden am Tag. Und sie ziehen sich dafür gerne in ihre Mönchskammern zurück. Benedikt, einer der Gründer eines Mönchsordens, sagte, der Mönch ist ein Mann, der gelernt hat, bei sich selber zu wohnen. Der nicht irgendwo ist, sondern er wohnt bei sich selber, ist da zu Hause, hat er Heimat gefunden und begegnet dort seinem Gott. In unserer Gesellschaft sehe ich ganz viele Menschen, die finden nie zu sich selbst. Sie sind den ganzen Tag aktiv, um sich von sich selbst abzulenken. Aber ein Mönch, der kennt seine innere Kammer und findet dort regelmäßig Gott. Diese Tradition des Mönchtums, die zieht sich durch die ganze Geschichte der Klöster, vor allem in der östlichen Kirche. Als Jugendlicher hatte ich das Glück, diese Gegend mal bereisen zu dürfen und es hat mich total beeindruckt. Dieses Kloster hier befindet sich in Nordgriechenland am Berg Athos. Der Berg liegt auf einer von 3 Halbinseln, die den Namen Chalkidiki tragen. Auf der mittleren Halbinsel haben wir mit einer Jugendgruppe eine Freizeit durchgeführt. Das war wunderschön. Aber natürlich hat uns auch interessiert, was da so auf der Nachbarinsel alles abgeht. Dass diese Insel nur von Männern betreten werden durfte, machte die Sache nur noch spannender. Also haben wir uns dort angemeldet im Kloster, haben ein Boot gemietet und sind rübergefahren nach Athos. Wir wollten die Männer kennenlernen, die gesagt haben, wir wollen unsere Ruhe haben, darum sperren wir alle Frauen aus. Nein, das fanden wir eher total merkwürdig und keiner von uns Jugendlichen wollte so leben wie diese Mönche. Aber wir haben an diesem Tag eine andere Welt kennengelernt, von der wir etwas lernen können. Der Tag beginnt dort um 2 Uhr morgens mit einem persönlichen Gebet bis 4 Uhr. Von 4 bis 8 Uhr feiern die Mönche zusammen Gottesdienst. Dann treffen sie sich zum Frühstück und danach geht es auf die Arbeit. Natürlich ist auch die Arbeitszeit von verschiedenen Gebetszeiten unterbrochen und wird mit dem Jesusgebet auf den Lippen vollbracht. Das lautet, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner. Ich habe damals so gespürt, die Mönche sind wirklich getrieben von diesem Satz aus Lukas 11, Herr, lehre uns beten. Und sie verstehen ihr Kloster als einen Ort, wo man beten lernen kann, ein Leben lang. Nun glaube ich nicht, dass Jesus will, dass wir alle in einem Kloster leben. Dieses Leben dort hat auch seine Schattenseiten. Aber das Ziel, beten zu lernen, das gefällt Jesus. Als seine Jünger zu ihm kommen, sagt er deswegen nicht, was, ihr wollt beten lernen? Das kann man nicht lernen, das ist eine Gabe Gottes. So wie es gibt aktive Leute, die arbeiten für das Reich Gottes und dann gibt es die sinnlichen Leute, die auf den Sonnenuntergang blicken und dann in ihre Gabe des Gebets versinken. Nein, das hat Jesus damals nicht gesagt. Denn beten kann jeder lernen. Als Jesus seine Jünger in die umliegenden Städte sandte, damit sie dort heilen und Dämonen austreiben, da hat er ihnen die Hände aufgelegt und ihnen die Kraft und Vollmacht verliehen, das zu tun. Aber zum Beten hat Jesus niemandem die Hände aufgelegt, denn beten kann man lernen. Später haben sich durch den Heiligen Geist Spezialisten in den Gemeinden gebildet. Einige wurden besonders begabt, um zu predigen, andere, um Wunder zu tun und wieder andere, um Weisungen von Gott zu empfangen. Und dann gibt es auch welche, die besonders viele Gebetserhörungen erleben. Aber wenn Einzelne solche besonderen Fähigkeiten vom Heiligen Geist erhalten, bedeutet das nicht, dass alle anderen gar nichts davon können. Im Gegenteil, jeder von uns kann erzählen, was er mit Jesus erlebt hat. Jeder kann erleben, dass Gott zu ihm spricht. Und jeder von uns kann beten, wenn wir denn endlich anfangen, es zu lernen. Dazu musst du kein Mönch werden und dich wie diese hier in den Felsen einmauern lassen. Aber es wäre hilfreich, wenn du tatsächlich für dich einen Ort findest, wo du ungestört sein kannst. Zieh dich in deine Kammer zurück, um beten zu lernen. Und finde deine eigene Mitte wieder. Finde wieder Heimat bei dir selbst. Jesus wartet in deiner unmittelbaren Nähe auf dich. Er ist jetzt genau hier. Jemand sagte da einmal, dass Gott immer nur ein Gebet von uns entfernt ist. Er wartet auf uns. Mose stolpert durch die Wüste und Gott begegnet ihm dort in einem brennenden Dornbusch. Gott stellt sich Mose mit seinem Namen vor und er sagt, ich bin Yahweh. Das heißt in unserer Sprache, ich bin der Gott, der für dich da ist. Mein Wesen und mein Name ist, dass ich immer für dich da bin. Mitten in dem Schreien der israelitischen Sklaven in Ägypten ruft Gott, ich bin für euch da. Und egal, wo das Volk später hinwandert, Gott ist schon da. Und wie ist das bei dir? Wo glaubst du, kannst du Gott finden? Die normale Antwort auf diese Frage ist eigentlich doch überall. Denn Gott sagt, ich bin immer da. Wir können ihn also tatsächlich überall finden, aber eigentlich will Gott damit auch sagen, dass er ganz konkret hier zu finden ist, da, wo du jetzt bist. Ja, wenn Gott sagt, dass er da ist, dann trifft das auf jeden Ort der Welt zu. Er ist nicht nur am Berg Sinai zu finden oder in Jerusalem oder in einem Kloster oder in einer Kirche. Er ist wirklich überall und immer da. Du musst nirgendwo hinreisen, um ihn zu treffen. Und wann kannst du Gott finden? Spricht er hier von der Vergangenheit, von der Zukunft oder von der Gegenwart? Ist Gott nur sonntags oder an heiligen Tagen anzutreffen? Taucht er nur in heilsgeschichtlich relevanten Epochen auf? Oder ist er jetzt zu finden? Ich glaube, Gott ist immer hier und jetzt für uns da. Er sagt, dass er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Und er ist auch der Gott Moses und Aarons und Miriams. Aber er ist auch der Gott von Carsten, von Simon, von Sarah oder wie du auch immer heißt. Er ist jetzt hier und jetzt für dich da. Das steckt alles in diesen zwei Worten, ich bin. Und darum lasst uns das nochmal etwas tiefer betrachten, denn wenn Gott hier und jetzt zu finden ist, dann ist doch die eigentliche Frage die, wo wir uns denn aufhalten und sind. Ich behaupte, dass wir oft ganz woanders als präsent sind. Vielleicht steckst du gerade mitten in einem verzwickten Projekt, das all deine Konzentration benötigt. Du bist zwar gerade hier körperlich anwesend in diesem Raum, aber gedanklich bist du auf der Arbeit. Oder du denkst bereits an deinen nächsten Urlaub und bist eigentlich mehr auf Teneriffa als hier. Oder du denkst darüber nach, wer dir wohl gerade alles bei Instagram oder Facebook oder WhatsApp schreibt. Du bist innerlich total mit deinen Freunden verbunden und du bist nicht wirklich hier. Wie oft hatte ich deine Frau schon gefragt, ob du überhaupt mit deinen Gedanken bei ihr bist? Also ich kenne das sehr gut von meiner Frau. Und ich sage dann, ja, ich bin da, Schatz. Aber eigentlich hat sie ja recht. Ich bin eigentlich irgendwo anders noch mit meinen Gedanken, in der Gemeinde oder draußen oder bei unseren Kindern. Merkt ihr, es gibt so viel mehr als körperliche Präsenz. Gott wartet darauf, dass wir auch innerlich und geistig bereit für ihn sind. Nun schweifen wir mit unseren Gedanken aber nicht nur an anderen Orten, ne? Wir schaffen es auch in anderen Zeiten zu leben. Manche von uns schwelgen vielleicht gerne mal in der Vergangenheit. Ach, früher, da war ja alles besser. Weißt du noch, wie Jesus bei der Zeltevangelisation 1989 gewirkt hat? Und davon gibt es auch noch eine verbitterte Variante, die sagt sich permanent, ach, hätte ich doch damals nicht diesen Fehler begangen, dann wäre mein Leben gut gelaufen. Oder wäre doch all das nicht in meinem Leben passiert, hätte ich doch einen anderen Beruf erlernt oder jemand anderen geheiratet. Es gibt so viele solcher Aussagen und sie sind nicht gut. Diese Gedanken binden dich an die Vergangenheit und halten dich von hier und jetzt und damit von Jesus ab. Noch viel öfter als in der Vergangenheit befinden wir uns in der Zukunft. Mitten im Gottesdienst denkst du schon an Montag und an das, was dich da alles auf der Arbeit erwartet. Am Anfang des Urlaubs denkst du bereits an das Ende und den Rückflug. Du kannst das hier und jetzt gar nicht genießen. Einfach mal da zu sein und nichts zu tun. Sich auf Gott einzulassen und zu sagen, Herr, wenn du einfach da bist, dann will ich das auch sein. Das fällt uns so schwer. Doch das Gebet fängt genau mit dieser Übung an. Gott ist da und er hofft, dass wir es auch sind. Er will unsere Aufmerksamkeit, um mit uns zu reden. Und damit verlangt er eigentlich gar nicht viel, aber trotzdem fällt uns das so nicht so leicht. Wir sind einfach es nicht gewohnt, im Hier und Jetzt zu sein, nichts zu tun und zufrieden vor unserem Gott zu sein. Stell dir nur mal vor, dass dir jemand den Auftrag geben würde, 4 Tage lang nichts zu tun, gar nichts. Also ich zumindest würde da zurückfragen, wie meinst du das? Soll ich mir ein Buch nehmen und lesen? Das mache ich gern. Oder soll ich Musik hören? Oder soll ich in die Natur gehen und ein paar schöne Fotos machen? Nein, du sollst gar nichts tun. 4 Tage lang einfach nur bei deinem Gott sein. Das wird schwer. Wir suchen uns nämlich dauernd irgendwelche Dinge, weil wir nicht im Hier und Jetzt sein können. Wir arbeiten zu viel, wir schauen zu viele Serien, wir machen uns Arbeit und Stress, weil sie bei uns wie eine Droge wirken. Sie machen uns bedeutungsvoll, weil wir es nicht schaffen, mit unserem Dasein zufrieden zu sein. Oder welche Erfahrung hast du damit gemacht, Gott zu finden, gerade dann, wenn nichts in deinem Leben los war? Ist dir das leicht gefallen? Welche Dinge hast du schon mal losgelassen, um neu in Gottes Liebe einzutauchen? Bist du sicher, dass Jesus dich auch noch liebt, wenn du nichts mehr leisten und tun kannst? Auf unserer Flucht vor dem Hier und Jetzt haben wir nicht nur unseren Gott aus dem Blick verloren, es ist bei vielen von uns auch noch etwas anderes Wichtiges verloren gegangen, nämlich die Liebe. Denn Liebe, die gibt es auch nur im Hier und Jetzt. Und wahre Begegnungen gibt es nur im Hier und Jetzt. Die Liebe in deinem Kopf, die hilft dir da nicht viel. Wenn du sagst, dass du deine Kinder liebst, dann wollen die das spüren. Sie werden dich fragen, ob du für sie da bist. Du liebst deine Frau, wenn du ihr zuhörst und für sie da bist. Und wenn sie dir gegenüber sitzt und spürt, dass du ihr gar nicht zuhörst, dann wird das mit der Liebe schwer. Genauso ist das auch bei Gott. Gott ist immer im Hier und Jetzt. Er ist da. Er ist gar nicht schwer zu finden. Aber wir sind es. Nicht Gott versteckt sich vor dir, du versteckst dich oft wie Adam vor deinem Gott. Mir jedenfalls ist das schon oft passiert. Ich habe mich total verrannt und als ich wieder zu mir kam, habe ich mich gefragt, wie es so weit kommen konnte. Wie konnte ich Gott so lange aus den Augen verlieren? Gott musste mich immer wieder auf den richtigen Weg zu ihm zurückbringen, neu in die Stille vor ihm rufen, neu ins Gebet. Und ich habe gemerkt, Jesus hatte die ganze Zeit auf mich gewartet, aber ich war nicht für ihn erreichbar. Gebet ist darum für mich ein Zurückkommen nach Hause, ein Zurückkommen zu dem, der auf mich die ganze Zeit wartet. Er wartet hier und jetzt auf mich, also gar nicht weit weg, weil er immer da ist. Nur ich bin oft so weit weg von ihm. Ein zweites. Jesus sagt, wenn du beten willst, dann geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Während Adam und Eva sich sogar räumlich von Gott entfernten, schaffen wir das heute in der Regel schon durch unsere Gedanken. Wir sind in Gedanken im Urlaub oder auf der Arbeit, aber ganz selten bei unserem Gott. Dass wir denken können, ist etwas ganz Wunderbares. Das ist auch ein Geschenk von Gott. Aber du solltest dir bewusst sein, dass es immer die Tendenz hat, dich in alle möglichen Richtungen zu ziehen. Und es zieht dich manchmal auch weit weg von deinem Gott. Darum sagt Jesus hier, dass du die Tür zumachen sollst hinter dir. Nichts soll dich vom Hier und Jetzt mehr ablenken. Gott möchte im Verborgenen von dir wahrgenommen werden. Viele Christen glauben, dass Beten bedeutet, an Gott zu denken. Ich bezweifle, dass das stimmt. Denk doch jetzt mal an die Person, die neben dir sitzt. Selbst wenn du dich dabei richtig anstrengst und wir diese Übung ein paar Minuten absolvieren würden, ich glaube, es würde keine Kommunikation zwischen dir und deinem Sitznachbarn entstehen. Deswegen glaube ich, dass Beten so viel mehr ist, als an Gott zu denken. Und Beten ist auch mehr, als mit Gott zu reden. Wenn ich zum Beispiel meiner Frau aus einem alten Telefonbuch vorlesen würde, dann würde ich ja auch mit ihr reden, aber ich befürchte, dass sie wahrscheinlich anderer Meinung wäre. Zumindest glaube ich nicht, dass sie sagen würde, dass wir miteinander kommuniziert hätten. Irgendetwas fehlt. Wenn wir mal gucken, was wir bisher so für Erlebnisse in unserem Leben hatten, dann werden wir, glaube ich, feststellen, dass es da mehr gibt als Denken und Reden. Wir können mit manchen Personen sogar kommunizieren, ohne dass wir Worte machen. Jedes Liebespaar kennt das. Man versteht sich blind. Man liest dem Partner die Wünsche von den Augen ab. Man weiß intuitiv, was der andere braucht und denkt. Merkt ihr, wir haben viel mehr Sensoren, um uns zu verstehen, als nur zu denken. Wir haben viel mehr Antennen, um Gott und unseren Nächsten wahrzunehmen, als wir ahnen. Damit so eine Herz-zu-Herz-Beziehung entsteht, braucht es oft nur Liebe. Damit Nähe zwischen uns und unserem Gott entsteht, braucht es oft nur eine bessere Wahrnehmung. Und tatsächlich kennt unser Verstand diesen Unterschied ganz genau. Er tut das täglich. Entweder denkt er über eine Sache nach und beurteilt sie, oder er nimmt sie tatsächlich wahr und lässt sich auf sie ein. Schau dir mal dieses Bild hier vorne an. Du nimmst wahrscheinlich wahr, dass es sich um eine schöne Blume handelt. Aber dann geht's schon los. Dein Verstand meldet sich und fragt, ob du so eine schon mal irgendwo gesehen hast. Und wenn ja, wo war das? Und wie heißt diese Blume eigentlich? Das ist schon alles nicht mehr wahrnehmen. Das ist Nachdenken. Und ich hoffe, du verstehst den Unterschied. Wenn du besser darin werden möchtest, Menschen zu lieben, dann lernst du hoffentlich diesen Unterschied. Was ist wahr und was deutest du? Einen Menschen lieben zu lernen und beten zu lernen, kann man sehr gut miteinander vergleichen. Denn lieben bedeutet, den anderen wirklich wahrzunehmen. Und beten bedeutet, Gott wahrzunehmen. Ja, Gott möchte von dir wahrgenommen werden. Und dabei stecken zwei wundervolle Dinge in diesem Wort. Das erste ist, dass es um etwas Wahres geht. Und das Zweite ist, dass du es dir nehmen darfst. Leider sind wir Deutsche sehr schlecht im Wahrnehmen. Die meisten unserer Gehirne sind so trainiert, dass sie 99% ihrer Kapazität auf das Denken und Bewerten verwenden und nur mit 1% Dinge wahrnehmen. Das heißt, dass wir nur ganz wenig Energie verwenden, um unsere Außenwelt wirklich in uns aufzunehmen. Die meiste Zeit ist unser Gehirn mit sich selbst beschäftigt. Es verarbeitet Daten, vergleicht sie und verarbeitet sie. Es achtet also nicht so sehr darauf, was alles um uns passiert. Es denkt darüber nach, woran uns das erinnert, wofür wir das brauchen können und wie das mit allem zusammenpasst, was wir sonst schon in unserem Leben erlebt haben. Wir haben heute aber bereits gelernt, dass Gott gar nicht schwer zu finden ist. Das Problem ist, dass wir mit 99% unserer Kapazität nicht auf ihn ausgerichtet sind. Es gibt unheimlich viel in unserer realen Welt, was unser Denken einfach ausblendet. Und ich lade dich jetzt einfach mal zu einem Experiment ein. Mach mal bitte die Augen zu. Hier vorne sind 6, ich würde sagen, Kerzenlampen. Und diese 6 Kerzenlampen, die sind sehr unterschiedlich. In der einen kannst du eine Krone entdecken, in der anderen ein Herz. Und jetzt frag dich mal, ob du das tatsächlich wahrgenommen hast. Oder ob ich dir das jetzt nur erzählt habe. Ich vermute, die meisten von uns, ihr könnt die Augen wieder aufmachen, denen ist das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Die haben wahrscheinlich gedacht, die 6 Dinger hier, die sehen alle gleich aus irgendwie. Aber je nachdem, aus welcher Perspektive man sie betrachtet, kann man erstaunliche Dinge darin sehen. Das ist Wahrnehmen. Aber unser Gehirn blendet solche Dinge gerne aus, dass wir das überhaupt nicht sehen, auch nicht unbedingt als schön sehen. Könnte es vielleicht sein, dass Gott immer wieder dir begegnen möchte, aber dass dein ständiges Analysieren und Bewerten auch dazu geführt hat, dass du sein Klopfen bei dir überhaupt nicht mehr wahrnimmst? Darum möchte ich dich einladen, das neu zu üben. Manchmal können dir Kinder an dieser Stelle helfen. Sie nehmen die Welt tatsächlich ganz anders wahr als wir Erwachsene. Wenn sie zum Beispiel den großen Mond am Horizont aufgehen sehen, dann rufen sie staunend: Papa, schau mal, der Mond. Wir hingegen fangen gleich an zu erklären. Ja, mein Kind, heute ist Vollmond. Wann hast du aufgehört zu staunen? Kann das vielleicht sogar sein, dass du blind und taub geworden bist für die Wunder, die Gott in deiner Nähe tut? Vor 3 Wochen war ich auf Langeoog zur Pastorentagung. Und an dem ersten Tag, an dem Montag, habe ich mich so gefreut. Ich habe gleich 5 Regenbögen gesehen. Und ein bisschen später dann am Abend habe ich meine Kollegin gefragt, ob sie die auch gesehen hat. Sagte sie, nee, war ihr gar nicht aufgefallen. Dabei war sie auf dem gleichen Schiff wie ich, ist den gleichen Weg nach Bethanien gelaufen wie ich, aber sie hat es nicht gesehen, weil sie es nicht wahrnehmen wollte. Wenn ich zum Beispiel einen Sonnenuntergang sehe, dann muss ich stehen bleiben und am besten auch ein Foto davon machen. Für manche Leute sehen die immer gleich aus, für mich nie. Ich finde das einfach immer wieder faszinierend. Und ich glaube auch, dass Gott jeden Tag sich darüber freut und einfach sagt, morgen mache ich das nochmal. Aber wie viele Leute gehen achtlos an sowas vorüber? Die Fähigkeit wahrzunehmen, was da ist, geht uns in einem rasanten Tempo verloren. Wir brauchen mehr Zeit, wo wir nicht abgelenkt werden. Ich habe mir daher angewöhnt, mein Handy immer auf lautlos zu stellen. Das brummt auch nicht. Einfach Stille. Und wenn ich das will, dann schaue ich meistens so vielleicht jede Stunde einmal auf mein Handy und rufe dann die Leute, die was von mir wollten, zurück. Aber ich möchte nicht alle 5 Minuten abgelenkt werden durch irgendwelches Brummen und Klingeln. Auch das Spazierengehen mit unserem Hund, was für mich am Anfang eine lästige Pflicht war, ist inzwischen zu einer guten Gewohnheit geworden, weil ich diese Spaziergänge als Gebetsspaziergänge nutze. Ich nehme Gott in seiner Schöpfung wahr, ich spreche den Tag mit ihm durch. Einfach wunderbar. Auch Maria setzte sich einfach zu den Füßen von Jesus hin und hörte ihm zu. Und nichts konnte sie davon abbringen. Sie wollte Jesus wahrnehmen. Ich glaube, andere Kulturen haben es da tatsächlich leichter, Gott zu begegnen, als wir Europäer. Durch die Aufklärung sind wir so verkopft worden, dass uns einige spirituelle Wege, zu Gott zu kommen, völlig verloren gegangen sind. Kurt Tucholsky sagte mal, wenn der Deutsche nichts mehr hat, hat er immer noch eins, nämlich Bedenken. Ich glaube, er hat recht. Wir denken über so viel nach. Ja, wir schaffen es sogar, die Bibel historisch kritisch manchmal zu entwerten. Dabei wollen uns die Worte der Bibel gar nicht unbedingt in unserem Denken immer herausfordern. Wir sollten sie in uns aufnehmen und Gott darin wahrnehmen. Wenn der Psalmist schreibt, dass er die Worte Gottes Tag und Nacht meditiert, dann geht es nicht darum, das Wort Gottes zu studieren. Es geht darum, dass das Wort Gottes in uns lebendig wird und sich und seine Kraft entfaltet. Kennst du moderne Kunst? Was will der Künstler wohl mit diesem Bild sagen? Ich weiß es, gar nichts. Denn wenn er es hätte sagen wollen, dann hätte er es ja aufschreiben können und nicht gemalt. Die bessere Herangehensweise an moderne Kunst ist daher zu fragen, welche Farben hat der Künstler hier gewählt? Welche Materialien hat er verwandt? Und auf solches Fragen bei moderner Kunst folgt oft ein großes Staunen. Man bekommt nämlich plötzlich eine Beziehung zu den Kunstwerken. Wahrnehmen führt in die Beziehung. So lädt dich Gott ein, auch ihn überall in dieser Welt wahrzunehmen. Du kannst zum Beispiel betend durch die Schöpfung gehen und so wie David singen, die Himmel erzählen von der Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Oder du ziehst dich zum Bibellesen zurück und betest über dem Wort Gottes. David sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es gibt Kraft und Leben, die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und sie erfreuen das Herz. Oder du tauchst in die Gemeinschaft ein und betest mit anderen zusammen. Du erlebst dabei die Säulen der ersten Gemeinde, wie Lukas sie beschreibt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ich wünsche mir jedenfalls sehr, dass unsere Gemeinden wirklich Schulen des Gebets werden. Dass die Leute, die sich nach einer Begegnung mit Gott sehen, bei uns beten lernen können. Dass die Menschen, die auf der Suche nach Achtsamkeit sind, merken, dass Jesus genau hier wohnt. Wenn sich ein Buddhist spirituell auf die Reise begibt, ist das Tiefste, was er finden kann, das Nirvana, auf Deutsch das Nichts. Er glaubt, dass das Nichts die Erlösung vom Leiden in der Welt ist. Und ich finde, da haben wir etwas viel Besseres zu bieten. Wir glauben an einen Gott, der für uns da ist, und der uns in unserem Leiden auffängt und trägt. Wir glauben an Jesus, der uns erlöst, indem er uns von aller Schuld befreit. Er nennt sich Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt, ja, der sogar unseren Körper zu seinem Tempel macht. Unsere Aufgabe besteht nur noch darin, uns für Jesus zu öffnen, ihn mehr und mehr wahrzunehmen. Denn Gebet ist mehr als über Jesus nachzudenken oder etwas für ihn zu tun oder mit ihm zu reden. Es bedeutet, in Jesus zu bleiben und auf ihn zu hören. Und so kommen wir zum Letzten. Jesus sagt in Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch. Wie geht das eigentlich? Lasst uns einen Versuch dazu machen. Ich zähle von 3 bis 0 und dann bleiben wir. 3, 2, 1, 0. Prima, ihr seid alle noch da. Bleiben hat also letztlich nichts mit Tun zu tun, sondern vielmehr mit Sein. Und vieles in der Bibel hat nichts damit zu tun, dass wir etwas leisten müssen, sondern damit, dass wir einfach bei Gott sein sollen. So bedeutet auch das Gebet, dass wir Zeit mit unserem Gott verbringen, dass wir ihn ansehen und uns von ihm ansehen lassen. Jesus sagt, wenn ihr betet, tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich, damit sie von allen gesehen werden. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ja, wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Ein Pfarrer beobachtete einen Mann, der jeden Tag in die Kirche kam und eine Stunde nur da saß. Irgendwann sprach er den Mann an und fragte: Was machen Sie hier eigentlich jeden Tag? Und der Mann antwortete: Ich bete. Oh, sagte der Pfarrer, welche Gebete sprechen Sie denn? Ach, sagte der Mann, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Aber ich kann Ihnen sagen, ich sitze hier und schaue Jesus an und er schaut mich an. Und das tut mir total gut. Das ist mein Gebet. Die Frage, unter welchem Blick du stehst, ist eine der tiefsten Herzensfragen von uns Menschen. Sie beginnt schon ganz früh in unserem Leben. Als Baby hast du schon auf die Blicke deiner Mama reagiert, bevor du sprechen konntest. Es war für dich lebensnotwendig, von deinen Eltern gesehen und wahrgenommen zu werden. Später kamen weitere wichtige Blicke dazu, die Blicke deiner Geschwister, deiner Freunde, deiner Erzieher, deiner Lehrer. All diese Leute haben dich geprägt und dir hoffentlich meistens gut getan. Und nun verspricht dir Jesus, dass sich das Beten wirklich lohnt. Und zwar nicht, damit du in der Gemeinde groß rauskommst, wenn du die richtigen Worte findest. Nein, der Lohn ist, dass du den liebenden Blick des Vaters im Gebet spürst. Gerd Ter Stegen dichtete in dem Lied »Gott ist gegenwärtig«: Du durchdringest alles. Lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Das ist Wahrnehmen und Empfangen, indem du einfach bei Jesus bist. Du siehst nicht mehr auf dich, sondern auf Gott. Du betest, dein Name, Herr, werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich gebe meinen Willen ab. Ich gebe meine Kontrolle auf. Ich bin jetzt für dich da, Vater. Im Leben von Jesus gibt es da auch einen ganz entscheidenden Moment, wo das nochmal deutlich wird. Als er sich von Johannes im Jordan taufen lässt, öffnet sich der Himmel über ihm und eine Stimme ruft: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus spürt an diesem Tag das Wohlgefallen des Vaters und startet dann in seine Lebensaufgabe. Er bleibt und lebt von diesem Moment an allein unter Gottes Blick. Diese Lebenshaltung kannst auch du einüben. Darum beherzige, was Jesus dir heute über das Gebet gesagt hat. Geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Lass dich nicht mehr ablenken. Und der Vater, der dich im Verborgenen sieht, er wird dich hören und sich um dich kümmern. Gott sieht dich mit seinen liebenden Augen an. Und du kannst aufhören, dich mit anderen zu vergleichen. Du kannst aufhören, nach der Anerkennung anderer zu gieren. Du musst dich nicht mehr unter Druck setzen lassen. Gott ist bei dir und sieht dich. Stell dir vor, wie du durch dieses Beten aus dem Zwielicht all der anderen Blicke heraustrittst und dich in das helle Licht der liebenden Augen des Vaters stellst. Kannst du spüren, wie dieser Blick voller Liebe und Annahme jetzt auf dir ruht? Wie die Sonne einfach deine Haut erwärmt, so verändert dich die Zeit unter Gottes Blick. Knospen blühen unter dem Schatten der warmen Frühlingssonne auf und dein Herz wird unter den Augen des Vaters hell und ganz. Ich lade dich jetzt ein, unter diesem wunderbaren Blick Gottes zu verweilen, bei dem Lied, das wir jetzt gleich miteinander singen werden. Lass dich darauf ein, dass hier der Ort der Freiheit ist, dass hier der Ort des Gebets ist, dass dies hier der Ort ist, an dem du Gott begegnen kannst, denn er ist immer da, auch jetzt und hier. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.